Es ist Samstag, der 9. Oktober.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und wie üblich sprechen wir heute ein bisschen über das, was die Nachrichten bestimmt hat, aber auch ein bisschen das, was in den Magazinen so zu lesen ist, was die popkulturellen Themen sind, die feuilletonistischen, alles, was uns so umtreibt. Und dafür habe ich einen hervorragenden Gast und ich freue mich sehr, dass er da ist. Das wurde ja auch langsam mal Zeit. Er ist Drehbuchautor, er ist Head-Autor, Regisseur und Creative Producer, sagen ja die jungen Leute, unter anderem verantwortlich für die tolle Serie MAPA oder Liebe jetzt. Guten Morgen, Alex Lind.
Guten Morgen, Micky. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir sein darf.
Hast du diese wahnsinnige Meldung gehört, dass Karl Lauterbach jetzt auch noch Comedy-Star wird? Ich stelle mir das jetzt so vor. Also, ja, also meine Freundin, die Fernbedienung immer auf den Fernseher. Also das ist ganz gefährlich. Da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, als ich hörte, dass jetzt Karl Lauterbach auch noch Comedy-Star wird. Weißt du, was sich dahinter verbirgt?
Ich habe das gesehen, dass er bei so einem neuen Amazon-Comedy-Programm dabei ist. Mhm. Hazel Brugger coacht ihn. Also ich war mir nicht ganz sicher, ob er als Comedy-Star oder als Coach eingeladen wird. Ja. Aber es ist wohl so, dass Hazel ihn coacht. Aber er hat wohl auch schon gesagt, dass das zwar irgendwie schön war, aber er doch dann lieber Gesundheitsminister werden will in der nächsten Koalition. Ne?
Ja, ich denke auch, dass das richtig ist. Ja, es gibt so ein Format, das nennt sich, glaube ich, irgendwie One Mic Stand oder so. Da sind dann professionelle Comedians wie Teddy Tecklebrand oder aber halt eben auch Harald Schmidt bringen dann, ich denke, prominentem Nachwuchs bei, wie Comedy funktioniert. Und wenn Karl Lauterbach jetzt irgendwie ein Stand-up macht im Bundestag demnächst, das wäre sicherlich ganz schön, aber Gesundheitsminister wäre ja vielleicht auch nicht so schlecht. Ne?
Das stimmt, aber ich finde wirklich auch, dass er ein ziemlich gutes komödiantisches Talent hat. Also, aber du kennst ihn ja besser.
Ja, er hat auf jeden Fall einen trockenen Humor, das muss man sagen. Ja. Kompliment an der Stelle. Mal gucken, wann er in einem gelben T-Shirt irgendwo auftritt und dann so seinen witzigsten Spruch drauf hat. Irgendwie Aerosole mio oder so. Also, naja, warten wir es mal ab. Wir kommen mal hierzu.
Die Schlagzeile des Tages.
Ja, wir reden jetzt am Freitagabend, das sei verraten, und noch bestimmt diese Meldung unser aller Leben. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland und andere meldet erneute Störungen bei Facebook-Diensten. Tausende Nutzer melden Probleme, vor allem bei Instagram. Bei mir war es halt eben so, ich kam aus dem Studio, ich habe dann den Kölner Treff aufgenommen, guckte bei Twitter und sah, der trendende Hashtag ist Instagram down, und ich dachte, um Gottes Willen, es geht schon wieder los. Ja, manche Großeltern haben den ersten und den Zweiten Weltkrieg miterlebt, das ist alles gut und schön, aber Leute, bitte, zweimal Instagram down binnen weniger Tage, das ist für unsere Generation zu viel, oder?
Ich freue mich ein bisschen über die ganzen Leute, die, glaube ich, so an fallende Kurse und wieder steigende Kurse bei der Facebook-Aktie gesetzt haben und gleich wieder gekauft haben, nachdem sie am Montag dann im Keller war. Über diesen ganzen kleinen Wettspinner da habe ich, darüber freue ich mich ein bisschen, dass die jetzt wahrscheinlich noch wieder Geld verloren haben, so wie Zuckerberg ja auch, der angeblich 6 Milliarden am Sonntag verloren hat.
So viel Geld kann doch nicht mal Andi Scheuer binnen kürzester Zeit versenken, aber das ist, für manche wird es jetzt langsam dünn. Also Kathi Hummels überlegt schon, ob sie ihre Lehre als Hundefriseure nicht doch besser zu Ende gemacht hätte. Jeremy Fragrance hat aus Kummer versucht, sich mit einer Flasche Cool Water tot zu trinken. Es ist halt einfach wirklich, also heieieiei, ne? Aber das, wie gesagt, das ist halt dann auch ein bisschen das Problem, wenn so mehrere Dienste in der Hand von einem Konsortium sind, da ist man dann auch ein bisschen auf Gedeih und Verderb dann auf deren Bestehen angewiesen. Was ist jetzt mit den ganzen AfD-Seiten, wenn Facebook nicht funktioniert?
Ja, das wäre ganz schlimm, wenn die ganzen AfD-Seiten nicht funktionieren. Und ich muss aber auch tatsächlich sagen, dass ich das wirklich ganz schön fand letzten Sonntag. Und ja, es ist erschreckend, wie angenehm eigentlich die Vorstellung ist, dass es kein Facebook und kein Instagram mehr gibt. Und keine AfD-Seiten, das ist natürlich auch nicht schlecht. Daher, ja, ich muss wirklich sagen, mich hat das ganz schön erschreckt, wie sehr ich darauf verzichten könnte. Aber es ist natürlich dann in dem Moment, wo es wieder da ist, wieder 24 Stunden mit dem Handy in der Hand rumlaufe. Also es ist schon nicht ganz gesund.
Was ist denn so dein Lieblingsdienst? Was ist dein meistgenutzter Dienst? Worauf gehst du eigentlich am liebsten?
Für mich ist, glaube ich, schon, also Twitter ist die größte Sucht. Mhm. Und das, was ich auch irgendwie dann doch am relevantesten finde, also gibt natürlich viel Hass gegen Twitter, aber man kann jetzt nicht sagen, dass Twitter nicht irgendwie dann doch auch irgendwie eine politische Relevanz hat. TikTok und Instagram sind für mich dann eher so Sachen wie früher, wenn man so Nachmittagsfernsehen durch so ProSieben RTL gesetzt hat. Das ist, glaube ich, das hat es einfach ersetzt jetzt.
Ja, ich empfinde es ähnlich. Also für mich ist Twitter mittlerweile auch das meistgenutzte Medium, weil es halt einfach ein super Informationsmedium ist, wenn man sich es entsprechend zusammenstellt. Ich habe halt nur manchmal so dieses Gefühl, um an diese Information zu gelangen, muss ich erstmal in das Piranha-Becken greifen. Das ist so ein bisschen das Problem bei der ganzen Sache, weil es halt schon sehr aufgeladen ist und auch ein bisschen toxisch. Ich habe eine toxische Beziehung zu Twitter, möchte ich mal sagen.
Ja, geht mir auch so. Also man hat gleichzeitig, habe ich das Gefühl, ich lerne da auch viel, ne? Also klar, es wird auch viel gehatet, aber man sind ja wirklich viele Themen, die man irgendwie durch Twitter gar nicht mitbekommen würde.
Ja.
Aber diese Meinungsstärke, die da herrscht und das Gefühl auch, sich immer zu äußern zu müssen und aber auch, also ich merke manchmal, wenn ich mit Menschen, die nicht bei Twitter sind, rede, dass ich deren Argumente schon antizipiere, weil ich sie alle schon bei Twitter gelesen habe und gar kein normales Gespräch mehr mit jemandem führen kann, weil ich schon genervt bin, weil er mit einem Argument kommt, das bei Twitter schon irgendwie letzte Woche durch war. Und das ist wirklich anstrengend. Also.
Ja, man ist dann immer schon ein paar Schritte im Voraus. Ne? Du sagst, da kommen Themen auf, das stimmt, also die über die Hashtags werden natürlich Themen an die Öffentlichkeit gebracht, die es absolut wert sind, besprochen zu werden. Ich habe leider nur immer das Problem, dass das Thema dann automatisch auch alle Leute auf eine gewisse Art und Weise triggert, mit ihrem ganz eigenen Trigger. Das heißt, sobald das Thema auf Twitter gezogen wurde, müssten eigentlich theoretisch alle wegen Befangenheit dann von diesem Fall abgezogen werden, weil sie nicht in der Lage sind, nüchtern und sachlich dieses Thema dann zu besprechen. Das ist ein bisschen traurig an der ganzen Sache.
Ja, wobei ich natürlich auch finde, das sind ja auch die Sachen, die rausstechen, die dann besonders negativ waren. Aber oft ist es ja auch so, es wird nüchtern und sachlich über etwas geredet und dann gibt es dann 2, 3 Leute, die dann über die Stränge schlagen und dann heißt es wieder, Twitter ist aggressiv, Twitter übertreibt, ne? Obwohl eigentlich auch da wieder dann halt der Ausschlag in Betracht gezogen wurde. Aber eigentlich wird ja bei Twitter auch wahnsinnig viel konstruktiv diskutiert. Das ist dann vielleicht immer nicht das, was dann am nächsten Tag die Bild-Zeitung interessiert, ne?
Oh Gott, nein. Dann kommen wir mal zu einer Person, die A, Twitter interessiert und B, die Bild-Zeitung mit all ihrer Kraft, also partout nicht zum Kanzler schreiben konnte.
Blattgold.
Das Treibsandmännchen, so nennt die Süddeutsche Armin Laschet. Als Armin Laschet ankündigt, dass er was zu sagen hat, denken alle nur an das eine, seinen Rücktritt. Aber dann redet er über alles andere, von einem Auftritt, der ratlos macht. Ja, das ist natürlich der Auftritt von Donnerstagabend, als Armin Laschet es versäumt hatte, jetzt zurückzutreten. Und jetzt stand jetzt, da wir reden, immer noch im Amt ist und sich viele fragen, wann ist es denn mal soweit? Also irgendjemand wählte auch dieses Gleichnis, Armin Laschet versucht mit dem Rücken durch die Wand zu preschen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Du bist ja nun jemand, der von Berufswegen sich mit dem Medium Drama beschäftigt. Du hast unter anderem auch in deinen anfänglichen Berufsjahren auch für GZSZ gearbeitet und manchmal fühle ich mich ja auch ein bisschen an diese Serie erinnert. Ist es etwas, das du nochmal mit einem ganz anderen Blick verfolgst als wir Normalsterblichen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich erinnere mich zumindest mal an einen guten Stoff bei GZSZ, da als Joe Gerner, ich glaube, Bürgermeister von Berlin-Mitte werden wollte.
Natürlich.
In Mitte lebt man gerne, war damals der Slogan.
Gar nicht so schlecht.
Habe ich mir leider nicht ausgedacht, aber es, ach ja, natürlich. Also ich meine, Laschet und Söder, das ist natürlich irgendwie das perfekte Drama, aber also ich muss sagen, dieser Auftritt war schon wahnsinnig, also diese konträren Haltung dieser beiden Machtmänner, also während Laschet wirklich sagt, ich stehe jetzt die nächsten 20 Jahre noch für Jamaika zur Verfügung, auch wenn Scholz schon längst Kanzler ist, hat man das Gefühl, egal was ihr zu mir sagt, ich bin immer noch da.
Ja.
Und Söder parallel im Prinzip eigentlich sagt, ja, wer jetzt noch irgendwie um Jamaika hechelt, der ist ein großer Lappen. Also dass das überhaupt funktioniert mit den beiden, ist wirklich irre und ich glaube, absolut GZSZ würdig.
Ja, dann ist ja Söder, ist dann aber auch Joe Gerner, oder? Also um keine Perfidie verlegen.
Ja, absolut. Ich glaube, du hast gestern mit Anna Duschi mir gesagt, dass Laschet Joe Gerner ist. Das würde ich auf jeden Fall. Laschet ist viel zu lieb dafür.
Nee, Söder war für mich Joe Gerner. Nein, Laschet ist dann, das, ja, wer ist dann eigentlich Laschet? Also welche Rolle bekleidet er da?
Jörn Schlönvogt vielleicht, ja. Ich weiß es nicht.
Also ja. Wobei Jörn Schlönvogt ja erfolgreicher den Leuten Dinge verkauft als Armin Laschet.
Das stimmt.
Es sei natürlich Instagram ist down, dann nicht.
Ja, also Söder ist auf jeden Fall der perfekte Joe Gerner. Und das ist, glaube ich, auch, Joe Gerner ist ja auch jemand, der die ganze Zeit angegriffen wird und trotzdem immer noch 20 Jahre schon dabei ist und nicht rausgeschrieben wird von den Autoren. Also das wird sich vielleicht auch auf lange Sicht dann zeigen. Ne?
Gucken mal, wer da spricht.
Und wir bleiben gleich nochmal beim Thema Wahlkampf und Politik, denn nicht nur der Spiegel schreibt über die TV-Doku über Kevin Kühnert, Parteirebell und Königsmacher, so nennen sie ihn, und schreiben, es ist Frühjahr 2020, als Kevin Kühnert mit Vertrauten überlegt, wie sich sein Image für die Partei nutzen ließe. Es gebe viel Lob für ihn persönlich, sagt eine Mitarbeiterin, die Zuschriften von Bürgern ausgewertet hat. Die Anerkennung erstrecke sich aber nicht auf die SPD. Kühnert wirkt nachdenklich, seine Freude sei kurz. Zitat, wenn die Leute schreiben, SPD bäh, aber du bist okay. Tja, die Zeiten, wie wir jetzt wissen, haben sich ein bisschen geändert, denn nicht nur Kevin Kühnert ist nach wie vor sehr populär, sondern, Überraschung, Überraschung, auch die SPD, die diese Wahl gewonnen haben. Und 3 Jahre lang wurde Kevin Kühnert begleitet von einem NDR-Team. Das Ganze kann man in der ARD-Mediathek sehen. Und du hast das Ganze geschaut, Alex.
Ja, ich fand das ganz fantastisch. Ich war wirklich gehuckt wie bei House of Cards. Hat mich auch ein bisschen in meinem Job demütig gemacht, weil, also ich glaube, sowas kann wirklich im Moment nur Doku oder die Doku-Serie. Ich fand es wirklich wahnsinnig spannend, Kühn dabei zuzusehen. Man hatte das Gefühl, der Mann ist so unfassbar talentiert. Mhm. Und gleichzeitig war es natürlich gerade so, ich als Linken dann auch eine tragische Heldengeschichte, weil er mit Idealen irgendwie reinkam da in die SPD-Führung. Und man sieht dann über 6 Folgen eigentlich, wie er dann am Establishment scheitert. Während aber trotzdem klar ist, dass der Mann einfach wirklich was auf dem Kasten hat und auch so Leute wie Saskia Esken und Walter Borjans da fast wie so eine Art von Marionetten von Kevin Kühnert wirken. Und
er coacht sie ja förmlich, ne, bei diesen Regionalkonferenzen, wo es darum geht, wer wird denn jetzt der neue Parteivorsitzende, beziehungsweise die, da ist ja Kühnert derjenige, der sie darauf einstellt und sagt, ihr müsst positiv sein, ihr müsst lachen, ihr müsst Spaß haben, weil es ging ja in erster Linie darum, das vergisst man ja manchmal, Scholz zu verhindern. Das war das Ansinnen des Jusos Kevin Kühnert.
Das ist total irre. Also er erinnert einen wirklich so an so eine Art SPD-Jürgen Höller, wie er sie coacht, dass sie das der Partei zeigen sollen, dass sie diesen Job wirklich wollen. Und aber wenig später dann wirklich auch GZSZ-mäßig wird er dann von Esken und Walter Borjans dann verraten. Also so stellt es sich dar, weil er nicht informiert wurde darüber, dass Esken und Walter Borjans den Kandidaten für die SPD nominierten.
Bekommt das Ganze auch nochmal so einen kleinen Twist, was für so eine Doku natürlich nicht verkehrt ist, ne?
Absolut. Und dann am Ende sieht man aber auch, wie Kühnert dann selber in Berlin Wahlkampf für Scholz und Giffey macht. Leute, die er am Anfang wirklich abgelehnt hat. Also es ist wirklich echt eine ganz, ganz tolle Heldengeschichte. Großartig. Also, aber inhaltlich als Filmemacher war ich begeistert, als Linker war ich traurig am Ende.
Ja, genau, das ist so spannend, weil Kevin Kühnert natürlich, wenn wir jetzt die Nachrichten schauen und die Talkshows, dann ist Kevin Kühnert ja eindeutig eine positive und erfolgreiche Figur. Aber wenn natürlich so eine Doku über 3 Jahre sich erstreckt und du diese berühmte Heldenreise erzählst, das weißt du als Drehbuchautor besser als ich, und am Ende diese Geschichte so einen Twist bekommt, das kannst du ja besser eigentlich kaum schreiben.
Absolut nicht, das kann man nicht schreiben. Und deswegen sind ja auch gerade Dokus so on vogue, und es geht mir genauso. Ich bin echt Serien- und Filme müde, das darf ich natürlich vielleicht eigentlich gar nicht sagen. Und ich finde es großartig, mir Dokumentationen anzuschauen. Also es hieß ja immer das goldene Zeitalter der Serien in den letzten 10 Jahren. Und ich glaube, es ist wirklich das goldene Zeitalter der Doku-Serien, aber...
Genau, also es gibt ja so viele Dokus, die rauskommen, manche besser, manche schlechter. Ich habe immer nur die leise Sorge, dass Dokus, wenn sie dann auch im Zweifel noch mitproduziert werden von dem Objekt der Betrachtung, dass die am Ende wenig Erkenntnisreiches zutage fördern. Also ganz beliebt sind ja zum Beispiel Dokus über Fußballteams, Borussia Dortmund, Manchester City. Die brauche ich mir ehrlicherweise nicht anzusehen, weil ich weiß, wenn das alles freigegeben wird, dann ist da nichts Interessantes dabei. Was haben wir auch beispielsweise von der Bushido-Doku zu erwarten? Da wird ja wohl kaum das erzählt werden, was uns wirklich interessiert, sagen wir mal, den geschäftlichen Mittelbau in der Karriere von Bushido. Erwartest du da Spannendes? Also worauf wartest du da zum Beispiel?
Also ich glaube, man muss unterscheiden. Ich habe mich da auch mal mit einem Freund, einem Journalisten darüber unterhalten, der auch diese gerade so Netflix-Dokus sehr kritisch gesehen hat, weil die natürlich nicht mit der klassischen deutschen Dokumentation, die sehr kritisch mit den Protagonisten umgeht, zu vergleichen ist. Ich glaube tatsächlich, es ist ein eigenes Genre, was quasi den Unterhaltungswert in den Vordergrund stellt. Also man schaut sich, genau das könnte man über die Kühnert-Doku ja genauso sagen. Natürlich hat Kühnert das in der Hand und er entscheidet auch, wann das Kamerateam dabei sein darf und wann nicht. Und das ist natürlich was anderes, als wenn du jetzt einen kritischen journalistischen Beitrag machst. Ich glaube, dass das aber total in Ordnung ist. Ne? Ja. Also ich glaube, ich würde mir auch die Bushido-Doku angucken als Unterhaltungsformat oder ja, da gibt es ja auch andere Beispiele, die Bild-Doku oder so. Ne?
Ja, da haben sie ja wirklich trotz absoluter Kontrolle es nicht geschafft, sympathisch rüberzukommen. Ne?
Das kann nur Julian Reichelt in der Form, ja, das ist schon wirklich... Also, aber genau, auch diese Fußball-Dokus gucke ich mir gerne an. Mhm. Also, weil man ja trotzdem irgendwie einen Einblick bekommt in Welten, wo man normalerweise ja auch nicht reinkommt, in ja. die Kabine etc. Aber dass das jetzt irgendwie mit kritischem Journalismus zu tun hat, das natürlich nicht.
Die unbequeme Meinung.
Kommt von Dave Eggers. Dieses Zitat überschreibt das Interview in der Zeit. Die Klotür geht erst wieder auf, wenn du die Hände gewaschen hast. Dave Eggers hat ein Interview geführt mit Lars Weißbrot, liebe Grüße an dieser Stelle, mit dem düsteren Silicon Valley Roman Der Circle wurde Dave Eggers weltberühmt. Jetzt hat er eine Fortsetzung geschrieben und prophezeit das Ende aller Freiheit. Ja, es geht wieder einmal um das Thema, wie damals bei The Circle 2013, wie viel Freiheit ist das Individuum bereit aufzugeben für die digitale technische Vernetzung und letzten Endes ja auch für eine gewisse Form der Sicherheit. Und in dieser Fortsetzung namens Avery geht es halt eben wieder um das Thema wie bei The Circle auch. Und dann beschreibt Dave Eggers zum Beispiel eine Szene in diesem Unternehmen in Silicon Valley. Sagt er, ja, es gibt eine Szene, da versteckt sich meine Protagonistin auf dem Campus der Firma auf der Toilette. Dort erscheint auf einem Display dann ein Comic-Stinktier, das ihr erklärt, die Klotür geht erst wieder auf, wenn du die Hände gewaschen hast und zwar so lange, wie es dauert, zweimal Happy Birthday zu singen. Ja, daran will er halt aufzeigen, wie es ist, wie wenn wir in den nächsten 10 Jahren mehr und mehr erleben werden, wie Freiheiten, über die wir jetzt gar nicht nachdenken, verschwinden. Ist das ein Thema, das dich auch beschäftigt, beziehungsweise hast du das Buch The Circle gelesen?
Ich habe es tatsächlich nicht gelesen. Ich hatte immer so ein bisschen die Sorge, oder ich glaube, das war vielleicht ein bisschen so wie du mit der Amazon-Doku zu Bushido, dass ich das Gefühl hatte, okay, ja, Facebook und Google sind böse und das weiß ich schon, weil ich weiß nicht genau, was mir da jetzt Neues erzählt werden soll. Aber das Thema Freiheit, Sicherheit, finde ich tatsächlich ein Thema, das mich auch schon länger beschäftigt. Und ich habe aber auch keine hundertprozentige Antwort darauf. Das können wir ja auf den Klimawandel jetzt auch anwenden. Ne? Also natürlich müssen wir alles dafür tun, den Klimawandel abzuwenden. Aber es ist in einer Diktatur deutlich einfacher als in einer Demokratie. Also ich habe darauf keine Antwort. Gleichzeitig finde ich, ist es auch eine Klassenfrage, weil die gleichen Menschen haben sich in der Vergangenheit und der Gegenwart auch immer irgendwie ihre Freiheiten bewahrt. Während mittlerweile ja schon ärmere Menschen in den Philippinen oder sonst wo unter den Naturkatastrophen leiden.
Genau, ne? Ja.
Also das ist alles nicht so leicht. Aber ich werde mir vielleicht das neue Buch von ihm auf jeden Fall anschauen, weil ich den als Typen wahnsinnig interessant fand oder das Interview mit Lars Weißbrot wirklich sehr empfehlenswert ist. Ja,
die große Frage, ne? Also wie viel Freiheit sind wir dann auch bereit aufzugeben, im Zweifel zum Wohle aller, also in diesem Fall natürlich auch Verhinderung der Klimakatastrophe, ist ein spannendes Thema. Ich habe The Circle damals sehr gerne gelesen. Manch einer sagt, es sei ein wenig kitschig. Ja, kann man sagen, ist halt eine sauber durcherzählte Story. Aber dieses Beispiel zum Beispiel mit dem, du bleibst auf der Toilette, bis du dir die Hände gewaschen hast, ist ja ein relativ simples und griffiges Beispiel dafür, dass man sagt, naja, da wird ja jemand im Grunde genommen zu sein Glück beziehungsweise zu aller Glück gezogen, um Infektionen zu verhindern. Und diese gesellschaftlichen Tendenzen des sich gegenseitig Beobachtens und Maßregelns, die haben wir natürlich in den letzten Monaten natürlich auch sehr deutlich erlebt und gesehen. Ich will das gar nicht zu dramatisch formulieren, aber ich sage es trotzdem mal, wozu die Leute dann auch fähig sind, wenn sie im Kollektiv das Gefühl haben, auf der richtigen Seite zu stehen.
Absolut, also das glaube ich auch, aber es ist vielleicht auch immer das Problem, den jeden Einzelnen für das Gesamtthema verantwortlich zu machen, anstatt eher wiederum, ne, da komme ich jetzt wieder mit den systemischen Fragen, zu sagen, jeder Einzelne ist nicht dafür verantwortlich und das Händewaschen des Einzelnen ist nicht das Problem oder der SUV des Einzelnen ist nicht das Problem, sondern vielleicht dann doch genau diese großen Firmen wie Google und Facebook, die so viel Macht haben, so viel Energie verbrauchen und so omnipräsent sind.
Klar, aber wie gesagt, also viele von uns, mich eingeschlossen, liefern sich halt eben gerne aus, weil auf der anderen Seite natürlich dann auch da der Narzissmus, die Eitelkeit und auch letzten Endes ja auch die Bequemlichkeit steht. Also Dave Eggers zum Beispiel, wie er auch in dem Interview sagt, besitzt noch nicht mal ein Smartphone. Um das mal runterzubrechen, lässt er sich dann auch zu diesem Satz hinreißen, sagen wir es mal so, dass Analogie ein Menschenrecht sei Und das ist ja schon interessant in der Zeit, in der wir leben, in der wir natürlich sagen, wieso? Gerade jetzt, wo wir sagen, Digitalisierung ist wichtig und wir empfinden es ja auch als gut und richtig. Aber auf der anderen Seite bedeutet Analogie auch ein gewisses Maß an Freiheit und Anonymität, die zusehends schwinden wird. Auch Stichwort Abschaffung des Bargeldes, an dem ich persönlich aber gar nicht so hänge. Das wollte ich noch mal sagen.
Absolut. Ich finde den Gedanken, dass man jetzt auch wirklich eigentlich im Prinzip dazu gezwungen ist, ein Smartphone zu haben, den hatte ich auch letztens. Ich war auf so einem, ja, ich würde mal sagen, irgendwie alternativen Tech-Festival in Brandenburg vor ein paar Wochen und mit lauter Leuten, von denen man jetzt eigentlich, sagen wir mal so, sehr viele vom Typus her technikfeindliche Menschen,
ja.
Aber die hatten natürlich ein ausgeklügeltes Corona-Konzept, das war auch super, alle haben sich auch dran gehalten. Und aber es ging nicht ohne Smartphone, ne? Also du konntest auf dieses Festival ohne Smartphone gar nicht gehen. Und das fand ich schon irgendwie auch, ja, gerade in diesem Milieu wirklich irgendwie auch absurd, ne? Also gleichzeitig denke ich aber gut, ich weiß nicht, ob jetzt der individuelle Verzicht auf das Handy jetzt unbedingt die Lösung ist oder, aber ja, gut für Dave Eggers, dass er das kann. Also ich könnte es nicht.
Ja, wirklich. Es hat ja schon fast ein bisschen von so einem Eremitendasein, wie öff der Waldmensch halt nur eben in einer, sag mal, etwas zivilisierteren Form. Naja, kommen wir mal hierzu.
Unterm Radar.
Der Anschlag auf die Synagoge in Halle jährt sich heute zum zweiten Mal und auch ein bisschen passend dazu finden wir heute im SZ-Magazin einen Artikel mit dem Thema Narben der Gesellschaft. Mindestens 213 Menschen sind seit 1990 in Deutschland von Rechtsextremen ermordet worden. Viele Tausende wurden angegriffen, verletzt, bedroht. Diese 8 Menschen haben überlebt, aber ihre Narben werden bleiben. Dazu gibt es dann eine Bilderstrecke mit Menschen, die zeigen, was die Folgen dieser rechtsextremen Angriffe für sie persönlich, auch körperlich, bedeuten. Ihre Geschichte wird erzählt und wir werden halt wieder einmal daran erinnert, dass das Thema Rassismus, Faschismus, aber halt eben auch Antisemitismus, gerade jetzt auch wieder sehr aktuell, denn wenn vielleicht auch leicht abgeschwächter Form in Leipzig, dass das natürlich präsent ist und an einem Tag wie am Samstag in Halle, das ist nicht der falsche Zeitpunkt, nochmal daran zu erinnern.
Also ich kann wirklich allen empfehlen, das SZ-Magazin zu kaufen, weil diese Geschichten wirklich wahnsinnig berührend und schrecklich sind. Also da geht es um eine Frau, die nach diesem Anschlag im Einkaufszentrum in München 2016 in beide Beine geschossen wurde, vor den Augen ihren Kindern, und die sich jetzt die Reha nicht leisten kann, weil sie da eine Eigenbeteiligung bezahlen muss. Also man merkt einfach, dass es in der Gesellschaft, also wie unsere Gesellschaft mit Rassismus umgeht, auch inwiefern sie mit den Opfern von rassistischen Anschlägen umgeht. Also auch, ja, dass Helmut Kohl nicht zur Trauerfeier damals 93 in Mölln gekommen ist. Also all diese Dinge sind wirklich grässlich. Ich kann es wirklich sehr empfehlen, dieses Magazin zu kaufen.
Ja.
Ich wohne in Neukölln. Es gab, glaube ich, in den letzten 4 Jahren fast 20 Brandstiftungen mit rechtsextremem Hintergrund, nur in Neukölln. Und man stellte sich vor, dass es gäbe irgendwie in der Form Anschläge in Neukölln mit islamistischem Hintergrund. Das wäre wieder, würde wieder die Bild-Zeitung sprengen. Und ehrlich gesagt weiß ich, dass nicht so wahnsinnig viele Leute von diesen rechtsextremistischen Anschlägen in Neukölln wissen. Also das ist wirklich...
Tatsächlich war mir in der Intensität auch nicht bewusst. Also ich bin auch wirklich von diesen Zahlen tief beeindruckt, das, was du jetzt gerade sagst. Dringt selten in die Mitte der Bevölkerung oder in die Mitte der Berichterstattung. Ja, stimmt.
Ja, aber es wird berichtet, aber es interessiert halt nicht, ne? Und ich glaube schon, es liegt einfach daran, dass wenn die Mehrheitsgesellschaft halt einfach von diesen Anschlägen nicht betroffen ist, weil sie natürlich nicht Ziel dieser Anschläge ist, generell, dann ist es einfach nicht von dem gleichen öffentlichen Interesse, wie wenn jetzt ein islamistischer Anschlag einfach die weiße Mehrheitsgesellschaft trifft, ne? Also so ist es.
Ja, klar, absolut. Das muss man so klar sagen. Klar, wenn dann etwas passiert, dann sind natürlich alle geschockt, dann gibt es 2, 3 Hashtags und dann sagt man um Gottes Willen, aber dann ist es auch relativ schnell wieder vorbei. Also den tief sitzenden Drang in der Bevölkerung über Lippenbekenntnisse, auch im Zweifel auch ehrlich gemeinte Statements hinaus, gibt es ja nicht. So, die Frage ist natürlich auch, wie macht man es? Wie geht man vor? Aber wenn wir natürlich merken, dass es auch in den Sicherheitsbehörden teilweise nicht wirklich ein tiefes Interesse gibt, dagegen vorzugehen, dann wird es halt schwer. Also Absolut. Das sieht man ja unter anderem ja auch an dem Film über Hanau beispielsweise, den man sich natürlich immer noch angucken kann in der Mediathek, wie auch da letzten Endes die Opfer und die Angehörigen der Opfer im Stich gelassen wurden, wenn man später nochmal gelesen und gehört hat, wie es um die hessische Polizei und deren Verhältnis zum Rechtsextremismus Tourismus bestellt ist, dann wundert einen natürlich auch nicht mehr allzu viel. Ja,
absolut. Ich glaube, es muss sich einfach auch was ändern in dem Sinne, dass in Deutschland Menschen, die Rassismuserfahrung haben, auch einfach überall in allen Stellen rein. Ne? Also die klassische, oft gescholtene Identitätspolitik macht natürlich dann Sinn, weil in dem Moment, wo jemand Bürgermeister ist oder jemand Stadtrat ist oder Polizist ist und der selber nicht weiß ist, dann wird sich auch einfach was ändern, weil dann sind diese Menschen in charge sozusagen. Ne? Das liegt daran, ich glaube, weil viele Politik wird aus Angst getrieben. Ne? Deswegen, und wenn die Leute, die aber keine Angst haben müssen, weil sie nicht Ziel dieser Täter sind, an der Macht sind, dann wird sich auch nicht so schnell was ändern. Das ist, glaube ich, die tragische Wahrheit dahinter. Ja.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Diana, das Musical bei Netflix, Andenken an Lady Di besudelt. Welche Konsequenzen zieht Prinz Harry? Man hört schon an der Art der Schlagzeile, dass das jetzt vermutlich nicht die FAZ ist, sondern News.de schreibt, die Broadway-Premiere von Diana, das Musical, musste ausfallen. Dafür wurde die Produktion bei Netflix der Weltöffentlichkeit präsentiert. Allerdings fiel die Bühnenshow über das Leben von Prinzessin Diana mit Pauken und Trompeten durch. Es muss zum Fremdschämen sein, die Texte fürchterlich, die Songs eine Lachnummer. Also ich kann hier nur zitieren, ich habe es nicht gesehen, bin auch kein Fan von Musicals, ich bin auch nicht mal ein Fan von Lady Di. Insofern gibt es da jetzt keine großen Gründe für mich, mir das anzusehen. Wobei jetzt, wo ich das alles lese, so als Guilty Pleasure, wie man so schön sagt, vielleicht doch mal, wenn irgendwie wieder mal Instagram ausgefallen ist. Hast du es gesehen, Alex?
Ja, also ich bin dein perfekter Counterpart, weil ich liebe Musicals und ich werde immer wütend über den Musical-Hass eigentlich eher den intellektuellen Musical-Hass in Deutschland. Mhm. Also deswegen habe ich es mir auch, aber eigentlich wegen dir jetzt nochmal habe ich kurz reingeschaut und es ist wirklich leider Gottes absolut schrecklich, obwohl ich auch noch, vielleicht bin ich kein Lady Di-Fan, aber ich bin auf jeden Fall ein großer The Crown-Fan. Das heißt, ich habe mich auch als The Crown-Fan wirklich in meiner Ehre verletzt gefühlt, als ich das gesehen habe. Und ich würde mich der Daily Mail anschließen und jetzt dir von Harry gefordert hat, der ja auch selber einen Netflix-Deal hat, das Ding sofort zu canceln. Also
Was ist denn das Schlimmste daran? Was ist denn so peinlich an der ganzen Sache?
Also ich habe nur kurz reingeschaut, aber es ist wirklich musikalisch einfach peinlich. Die Texte sind wirklich, es fehlt, ich glaube, ich weiß nicht, ob du das South Park Musical Book of Mormons geschaut hast, du hast gleich einfach
Ja, geschaut habe ich es nicht, ich kenne es nur, ja.
Falls du irgendwann mal nach London oder New York fährst, unbedingt da mal reingehen, auch als Nicht-Musical-Fan, das ist einfach unfassbar witzig. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, es fehlt quasi, es ist weder ernst, noch ist es so absurd, wie die South Park-Leute das machen würden. Und genau dieses Mittelding macht es einfach wahnsinnig peinlich. Also ich glaube, so ein South Park-Musical mit Lady Di, das wäre großartig gewesen. Oder oder sowas sehr Ernstes und Tolles und Durchdachtes wie The Crown. Aber ja, gut, irgendwo dazwischen ist dann nicht schön.
Also bei Lady Di war es ja dann eher so, sag mal, das Filmische, / The Crown, wandert dann rüber ins Musical. Es kann auch umgekehrt laufen. Ein Musical wird dann plötzlich zum Film. Wie im Falle von Cats. Das war etwas, das uns, glaube ich, so im Jahr 2019 hat uns das alle irgendwie, wir haben alle die Trailer gesehen, wir haben die Ausschnitte gesehen, ich habe es nicht gesehen, das muss ein sagenhaft peinliches Werk gewesen sein. Es führte dazu, dass der Star-Komponist und Schöpfer von Cats, Andrew Lloyd Webber, der dann halt die Filmversion des Musicals gesehen hat, der war so fertig über das Ganze, dass er als Reaktion darauf sich einen Hund gekauft hat. Ein Therapiehund, wie er selber sagt. Also ich weiß nicht, inwieweit Filme oder Musicals auf dich schon mal so Eindruck gemacht haben, dass du dir daraufhin einen Therapiehund kaufen musstest. Ich weiß es nicht, aber du wirst es mir vermutlich sagen.
Als Drehbuchautor kennt man das, wenn man das fertige Werk dann sieht, dass man sich dann dafür schämt. Das ist häufig so der Fall.
Wirklich? Häufig oder häufiger? Oder wie?
Na, ist passiert, sagen wir mal so. Jeder Drehbuchautor kennt das, dass er sich dann den fertigen Film anschaut und dann am liebsten deinen Namen wieder vom Werk runternehmen wollen würde. Das ändert sich ja jetzt mittlerweile ein bisschen, weil die Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren sich etwas selbstbewusster in dieses ganze Werk reingezeckt haben, aber
es hat sich verändert. Kam es durch die Showrunner in den USA, die auch plötzlich mehr Mitspracherecht hatten? Früher war das ja klar getrennt, ne? Also der Drehbuchautor gibt's ab, der Regisseur setzt um und alle anderen haben gefälligst die Schnauze zu halten. Das ist nicht mehr ganz so wie früher.
Das hat sich geändert, genau. Da ist es auch in Deutschland, gab es eine Initiative, die sich ja immer mehr Rechte erstritten hat und da hat man auf jeden Fall von den Amerikanern und von den Skandinaviern gelernt, dass es vielleicht auch Sinn macht, gerade bei so langlaufenden Serien, dass die Leute, die sich das auch ausgedacht haben, nicht nur am Anfang dabei sind, sondern ganz bis zum Ende ihre Vision beschützen. Ja, das hat sich auf jeden Fall geändert. Ist aber auch nicht ganz leicht, weil auch in Amerika da DrehbuchautorInnen auch einfach ein bisschen anders ausgebildet werden. Und also der Übergang läuft gerade noch. Aber ja, Andrew Lloyd Webber, ich kann es auf jeden Fall, ich kann ihn verstehen. Ich habe mich gefragt, ob er, was passiert, wenn Starlight Express verfilmt wird, ob er sich dann ein Skateboard kauft oder Jesus Christ Superstar, ja.
Stimmt.
Tritt dann aus der Kirche aus, konvertiert zum Islam. Also ich kann es nachvollziehen. Ich habe schon da gestanden und überlegt, ob ich mich sofort verstecke oder meinen Anwalt anrufe und sage, dass mein Name sofort von dem Film oder Werk getilgt wird, ist mir schon passiert. Aber heutzutage nicht mehr so häufig, weil wir ja jetzt ein bisschen mehr mitsprechen dürfen.
Ganz weit vorne.
Dann kommen wir zu einem weiteren Werk. Der Stern schreibt Squid Game auf Netflix. Alles nur ein Spiel, aber wer verliert, ist tot. Diese Serie schreckt vor keiner Grausamkeit zurück. Ja, Squid Game. Alles redet über Squid Game. In der Netflix-Serie treten 456 hochverschuldete Männer und Frauen in Kinderspielen gegeneinander an. Wer verliert, wird sofort hingerichtet. Dem oder der einzigen Überlebenden aber winkt ein gigantischer Preis. Und das ist auch im Grunde genommen im Großen und Ganzen die Story. Und im Jackpot sind 45,6 Milliarden Won, also 10.000 pro Teilnehmenden. Das entspricht umgerechnet etwa 33 Millionen Euro. Und am Ende kann natürlich nur eine Person diesen Jackpot mit nach Hause nehmen. Und es muss wahnsinnig brutal sein, schwankt irgendwo zwischen Gesellschaftskritik, Sozialexperiment und Horror-Movie. Und es muss sehr grausam sein. Niki Asania an dieser Stelle hat also mir schon geschrieben, wir müssen das unbedingt gucken. Ich gehe davon aus, zum jetzigen Zeitpunkt hat sie bereits alles gesehen. Mich hat das Ganze stark erinnert an den Plot von entweder Running Man, der Film von 1988, einige werden ihn noch kennen, vielmehr aber noch an den Wolfgang Menge-Film, den legendären deutschen Fernsehfilm Das Millionenspiel von 1970 mit Dieter Hallervorden als Killer, und zwar als ernster Killer, eine seiner wenigen ernsten Rollen zu Beginn seiner Karriere.
Ich habe den Film leider nie gesehen, das tut mir leid.
Oh, das musst du machen, wirklich. Ich meine, du bist ja noch mal 10 Jahre jünger als ich, aber das musst du wirklich machen als Filmemacher, als Drehbuchautor. Du wirst das Millionenspiel lieben. Du wärst auch überrascht, wie frisch dieser Film, immerhin von 1970, immer noch ist.
Ja, ich habe mal mit Dieter Hallervorden vor sehr lange, da war ich noch sehr, sehr jung, versucht, einen Film zu entwickeln. Und danach hatte ich so ein bisschen das Gefühl, vielleicht muss ich von Dieter Hallervorden wieder Abstand halten. Aber ich werde es trotzdem machen. Ich glaube an ihn als Schauspieler auch jetzt im Alter. Aber ich kann, also wirklich, ich habe jetzt die ersten 2, 3 Folgen geschaut von Squid Games und ich finde es wirklich, ist wieder so ein gutes Beispiel dafür, was Netflix wirklich kann. Eine Serie aus einem Land, wo vielleicht ein paar Arthouse-Liebhaber in Deutschland sich Filme angeschaut haben, zu so einem Riesenhit zu machen. Und es ist wirklich spannend, das ist witzig. Ich habe eher an so Hunger Games gedacht.
Ja,
das
stimmt.
Das ist vielleicht meine Millennial-Version davon. Aber ich finde das wirklich, ich kann das sehr empfehlen. Und aber es ist jetzt keine neue Geschichte. Es gab sicherlich 1000 Varianten von solchen Spieltriebfilm, ja. Aber ich glaube, was ich wirklich daran toll finde, ist mal wieder, ich schaue mir eine Serie aus Korea an und es ist ein totaler Hit und es ist, ja, das macht einfach jetzt Spaß, ne, dass die Serien nicht immer nur aus Amerika.
Aber Korea ist doch sowieso sehr stark auf dem Vormarsch, ne? Also Parasite war ja so ein gutes Beispiel dafür, dass also Filme aus Südkorea genauso halt eben wie Serien jetzt auf dem Vormarsch sind. Also sie haben offensichtlich es geschafft, über den asiatischen Markt hinaus einen Link auch in Richtung USA oder Europa zu finden.
Ja, also ich meine, es ist wirklich ja schon ein bisschen auch die kapitalistische Logik jetzt, dass ich einfach da wohne, in irgendeinem Land eine tolle Serie oder ein toller Film entsteht, der setzt dich halt einfach durch diese Marktmacht von Netflix dann generell einfach durch. Und das ist schon irgendwie ganz cool. Also da hat ja auch zum Beispiel Dark in Deutschland bewiesen, ne? Eine durchaus komplexe Serie, die jetzt nicht einfach zu konsumieren ist, die überall auf der Welt irre erfolgreich ist. Also das ist schon irgendwie echt ziemlich cool. Auch wenn Netflix in Deutschland im Moment vielleicht ja aus Drehbuchautoren sich gerade gar nicht so besonders mutig ist, finde ich, sollten die sich jetzt wirklich von diesen von dieser Serie beeinflussen lassen, weil auch die wirklich jetzt nicht easy to watch ist, so, ne? Also sowohl, die hat auch einen richtigen künstlerischen Anspruch, die sieht auch geil aus. Also das ist auch nicht irgendwie so massentaugliche Ware, die einfach überall logischerweise funktioniert, sondern das ist ein richtiger Überraschungshit, würde ich sagen. Ja.
Total. Also vor allem, wie schnell das dann geht. Erst kriegst du nichts mit und plötzlich siehst du dann diesen Hashtag und dann wird nur noch über Squid Game geredet. Genauso wie ja zu Beginn der Pandemie, Stichwort Doku, Tiger King so ein Riesenthema war und uns irgendwie über die ersten, sagen wir mal, naja, länger als eine Woche oder zwei hält es ja nicht, aber die immerhin über den Lockdown hinweg geholfen hat. Das ist dann so ein Massenphänomen. Da ist dann plötzlich Netflix oder Amazon dann irgendwie doch auch wieder ein bisschen das Lagerfeuer von früher, über dem alle hängen und sich da im übertragenen Sinne die Hände wärmen.
Squid Game ist das Wetten, das des 21. Jahrhunderts, das willst du sagen. Ja.
Ich wette das. Ja, naja gut, also du, wenn sie am Ende alle erledigt sind, also wie wir ja gelernt haben, der Einzige, der immer überbleibt, ist auf jeden Fall Tommy Gottschalk. Und wenn er bei Bild TV ist, Klammer auf, was ich sehr bedauere, Klammer zu.
Ja, ich bin, ach, meine Gottschalk-Liebe hatte ich leider nie. Ich gehöre da nicht in die Riege.
Du bist ja auch Jahrgang 88.
Ja, aber es gab auch in meiner Kindheit Wetten, dass, aber es war nicht nie meins. Und ich fühle mich ein bisschen bestätigt in meiner Distanz, die ich schon immer zu ihm hatte. Für sein Spätwerk jetzt.
Das gibt's doch gar nicht.
No more espresso martinis, das schreibt Grub Street, why bartenders hate the hottest drink on the planet. Ja, es ist so, dass der Espresso Martini oder der Espressotini jetzt einen derartigen Hype hat, dass Bartender, Barkeeper rund um den Globus daran verzweifeln. Jetzt auch immer schon, und das ist natürlich auch ein bisschen die Scheiße an der ganzen Sache, sie müssen jetzt nicht einfach nur eben so eine Art Cocktail oder Dongling mixen, sondern müssen da diese Espressi, sagt man ja so als Connoisseur und Feingeist, dass sie die natürlich vorher schon reihenweise fertig machen müssen, damit dann diese ganzen aufgeheizten GroßstädterInnen dann möglichst schnell da irgendwie zu viert oder zu fünft da die Dinger von der Theke räumen können. Das ist ein bisschen irre. Hier steht auch, it sounds deranged, but it's true. Espresso Martinis are the must-order drink of 2021. They are all over the place. They are everywhere. Und jetzt kommt das Zitat. Espresso Martinis have become the vodka Red Bull of the late 2000s, the Four Loko of the early 2010s in New York. Espresso Martinis are, Zitat, the new cocaine. Und das möchte ich auch mal adressieren an meinen, ich setze es in Gänsefüßchen, guten Freund Jakob Lund, den Grandmaster der Espressotinis, der eigentlich im Grunde genommen sämtliche größeren Kneipen, Bars und Restaurants von ganz Berlin-Mitte auf Trab hält, weil die ihm seine beschissenen Espressotinis machen müssen, dass er da irgendwie wie so eine Mischung aus Ben Becker und dem sehr späten Maximilian Schell mit seinem weißen Schal herumflaniert, rumgrölt, Leute anpöbelt und natürlich durch dieses, ich zitiere nur, neue Kokain so angezündet ist, dass Menschen wie ich, die mit ihm befreundet waren, sich natürlich distanzieren. Es ging auch übrigens nie, und das ist, tut mir leid, Alex, dass du das mitbekommen musst, es ging nie darum, mich von Klaas Häufer Umlauf oder Thomas Schmidt zu distanzieren. Es ging grundsätzlich immer darum, dass ich einfach nicht mehr mit Jakob Lund gemeinsam in einem Restaurant gesehen werden wollte, weil er durch diese Espressotinis ein anderer Mensch geworden ist. Es ist jetzt einfach auch mal raus. Es ist einfach peinlich, es ist beschissen und jemand, der von sich behauptet, sowas wie der Wolfram Siebeck, der 2020er zu sein, rennt da mit dem Wodka Red Bull 3.0 rum. Es ist einfach nur peinlich. Alex, wir haben länger nichts von dir gehört. Ich habe die letzten 4 Minuten genutzt, um mich aufzuregen. Wie stehst du denn zu diesem Getränk?
Ja, ich bin überhaupt nicht so der Drink-Typ. Mhm. Ich hatte aber wirklich tatsächlich das Gefühl, dass der Espresso Martini, ich wohne, wie gesagt, in Neukölln, wo alles immer ein Jahr früher ist als im Rest der Welt,
ja,
fast schon wieder ein bisschen durch war. Ich erinnere mich auch, dass Lars Weißbrot im sogenannten Gegenwart-Podcast zu Recht gesagt hat, dass der Espresso Tonic das Ding des Herbstes 2021 ist. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, das Ding ist schon over.
Ja, aber da ist ja kein Alkohol drin, oder?
Genau, aber das ist ja genau das. Die Coolheit der Gegenwart ist natürlich alkoholfrei.
Also müssen wir Jakob Lund noch erklären, ne?
Aber apropos Jakob Lund und Lars Weißbrot, hat eigentlich schon mal jemand Jakob Lund und Lars Weißbrot in einem Raum gesehen? Das wollte ich nur mal kurz dazu sagen. Ich habe das Gefühl, beiden geht es viel um Espresso Tonics und Espresso Tinis. Und ich finde auch, dass sie eine wahnsinnig ähnliche Stimme haben und so einen Duktus, wie sie reden. Also ja. Beides sehr gute Podcaster, vielleicht die besten, neben dir natürlich.
So, jetzt sauer langsam.
Aber, ne? Ja, ja, aber ja, ich weiß es nicht. Ich finde, also da ist irgendeine gewisse Überschneidung dabei den beiden. Ja. Aber ich weiß. Ne?
Ja, doch. Ach, das ist interessant. Das müssen wir mal verfolgen. Also es ist natürlich, im Grunde genommen ist ja Lars Weißbrot das, was Jakob Lund geworden wäre, wenn er einfach auch mal ein Buch zu Ende gelesen hätte und sich nicht einfach nur unter den Arm klemmt. Aber das werden wir vermutlich nie erfahren. So bleibt mir eigentlich schlussendlich nur eine Frage, Alex. Was ist denn dein Filmtipp für, sagen wir mal, den Herbst? Worauf freust du dich, du als Mensch vom Fach? Wo sagst du, also abgesehen von Dokus, sagst du, ach geil, das kommt jetzt oder das läuft jetzt, das lohnt sich.
Ach, ich gehe einfach nochmal zurück zu Diana. Es gibt tatsächlich noch einen Diana-Film, aber ich glaube, ein wahnsinnig guter. Und zwar mit Kristen Stewart spielt Diana in dem Spencer-Film.
Ja.
Oh Gott, den Namen des Regisseurs habe ich gerade vergessen, aber es ist tatsächlich auch eine deutsche Co-Produktion mit der wahnsinnig tollen Komplizen-Filmproduktion, die auch Maren Ade gehört zum Beispiel. Und auf den Film freue ich mich total.
Ah, okay, sehr gut.
Ich habe den Trailer schon gesehen und habe schon gleich Tränen in den Augen gehabt. Also ich bin Diana-Fan und möchte aber das natürlich...
Ich bin ja großer Kristen Stewart-Fan. Das ist irgendwie so mein, ja, Guilty Pleasure ist ja Quatsch, aber Guilty Pleasure würde man höchstens sagen, weil man natürlich durch diese Twilight-Filme ist sie so gebrandet. Aber ich mochte immer ihren Ausdruck, der immer so ein bisschen von der Welt gelangweilt wirkte. Insofern passt es ja auch in gewisser Hinsicht zu Prinzessin Diana, Lady Di, die natürlich zusehends von ihrem Umfeld, ich will nicht sagen gelangweilt, aber angestrengt war. Und vielleicht ist dann dieser Signature-Look von Kristen Stewart eigentlich ganz, ganz gut geeignet.
Also ich finde sie auch toll. Ich glaube, das ist soll angeblich auch eine Wahnsinns-Performance sein und vielleicht ist das so die Oscar-Kandidatin, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Mit dem Film. Und sonst kann ich nur wieder, ich muss wirklich sagen, ich habe Dune gesehen und fand ihn großartig und würde allen empfehlen, nochmal ins Kino zu gehen, solange der noch im IMAX läuft. Ein unglaublich toller, monumental Action-Blockbuster mit Anspruch.
Genau, jetzt noch den Wüstenplanet im Kino gucken, bevor es dann demnächst einfach Dokus gibt über Brandenburg oder sonst wo, wenn sich halt eben dieses Thema Klimakrise dann als noch gravierender herausgestellt hat, als wir das jemals geahnt hätten. Alex, ich bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle. Das hat mir sehr viel Freude gemacht.
Mir auch, vielen Dank.
Wir sind tatsächlich durch. Mir bleibt an dieser Stelle A, wie gesagt, nur noch mich bei dir zu bedanken. B, Mia Becker, unserer wunderbaren Producerin, ganz, ganz herzlich zum Geburtstag zu gratulieren. Wir sind ja hier schließlich eine Familie und ich schätze sie menschlich wie fachlich. Und dir wünsche ich ein schönes Wochenende und würde mich freuen, wenn du uns mal wieder beehrst. Und dann gucken wir mal, welche Doku wir dann auseinandernehmen.
Das würde mich sehr freuen und ich schließe mich natürlich den Glückwünschen unbekannterweise auch.
Sehr gut, alles klar. Alex, mach's gut, bis dann. Ciao.
Tschüss. Danke.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!